Wir haben heute den Abschluss von unserer Predigtreihe mit den verschiedenen oder einigen verschiedenen Namen Gottes und heute zum Abschluss dieser Name Gott der Vergebung. Ich probiere es nicht auf Inuit, sondern ich nehme das Hebräisch Elohim Selichot. Gott der Vergebung, so wie es zum Beispiel in Nehemia 9, Vers 17 heißt, du aber bist ein Gott der Vergebung, Elohim Selichot, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Güte. Über diesen Gott der Vergebung spricht auch Psalm 103, fast mit identischen Worten, mit einem Parallelvers. Dieser Psalm 103 ist neben Psalm 23 wohl der bekannteste aller Psalmen. Und da heißt es in Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich möchte diese Predigt gliedern mit diesen Stichworten, die uns hier genannt werden. Gott, er ist geduldig. Gott, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist gütig. Schauen wir uns diesen Psalm an, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist von Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Soweit dieser Psalm. Der erste Gedanke, Gott ist geduldig. Was es heißt, dass Gott geduldig ist oder eben langsam zum Zorn, wird hier auch in Vers 9 beschrieben. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Eigentlich reden wir hier im Gottesdienst ja über Gottes Liebe, über seine Gnade und heute am Anfang, da steht Gottes Zorn. Warum Gottes Zorn? Warum redet man über Gottes Zorn? Ich bin überzeugt, dass wir Gottes Liebe erst dann richtig verstehen, wenn wir seinen Zorn verstanden haben. Wir müssen uns das vorstellen. Gott, er hat diese Erde geschaffen. Er hat alles wunderbar erschaffen, den Menschen uns zu seinem Ebenbild als Gegenüber, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott möchte eigentlich nur eins, dass wir Menschen ihm vertrauen, Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und deshalb gibt es eigentlich nur diese eine Regel, Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass er uns versorgt, dass er es gut mit uns meint. Deshalb sollten Adam und Eva nicht von diesem einen Baum essen. Alles andere stand ihnen zur Verfügung. Aber der Mensch, wir vertrauen Gott nicht, meinen so oft, dass wir es besser wüssten. Und so kommt es damals bei Adam und Eva schon zu diesem Vertrauensbruch. Sie lassen sich verführen, essen von diesem Baum. Und Gott hat es vorausgesagt, wenn ihr es tut, dann müsst ihr sterben. Die Folge, die Konsequenz, dass Menschen Gott nicht vertrauen, ist der Tod. Und das war es von Anfang an gewesen. Trennung von Gott, der das Leben gibt, die logische Konsequenz ist der Tod. Und Gott, er ist zornig, Gott ist traurig darüber, weil er den Menschen liebt, weil er das Beste von ihm möchte. Und jetzt muss der Mensch sterben. Das ist nicht das, was Gott eigentlich für ihn wollte. Der Mensch hat sich abgewandt, aber ohne Gott gibt es kein Leben. Die Konsequenz ist der Tod. Aber Gott ist geduldig. Gott ist langsam zum Zorn, das heißt, er straft nicht sofort. Adam und Eva fallen nicht einfach tot um. Sie bekommen eine Gnadensfrist, eine Zeit, um umzukehren, um zu Gott wieder zurückzukommen. Und das Gleiche gilt für uns. Die Strafe, die Konsequenz, wo wir schuldig werden, wenn wir sündigen, sie tritt nicht sofort ein. Gott, er ist geduldig, er ist langsam zum Zorn, er gibt uns eine Gnadensfrist, Möglichkeit zur Umkehr, um Vergebung zu bitten. Gott, er lässt uns Zeit dafür. Gott ist geduldig, langsam zum Zorn. Das Zweite, Gott ist barmherzig und gnädig. Wie es hier beschrieben ist, in Vers 3, der dir alle deine Sünde vergibt. Die Botschaft der Bibel ist klar. Da, wo wir unsere Schuld bekennen, da ist Gott barmherzig, da ist er gnädig und da vergibt er uns unsere Schuld. Er vergibt alle unsere Schuld. Nicht ein paar, nicht die allermeisten, das würde nicht ausreichen. Er vergibt alle unsere Schuld. Alle Sünde, das heißt, alle Sünde in meiner Vergangenheit. Die, die ich beim Namen nennen kann, die mir bewusst ist, aber auch alle, die mir nicht bewusst ist. Er vergibt alle meine Sünde, wenn ich ihn aufrichtig um Vergebung bitte. Alle meine Sünde, aber nicht nur in der Vergangenheit. Ich bin überzeugt, es meint auch alle meine Sünde in der Zukunft. Wenn ich dieses aufrichtige Herz habe und Gott um Vergebung bitte, dann vergibt er mir ein für alle Mal alle meine Sünde. Und das heißt nicht, ich muss mit meinem letzten Atemzug nochmal um Vergebung bitten und wenn mir das nicht gelingt, ist da vielleicht noch eine Sünde, die nicht vergeben ist. Gott vergibt mir alle meine Sünden, die in der Vergangenheit, in der Zukunft, auch die, die mir selber gar nicht bewusst sind. Er vergibt alle meine Sünden, das heißt, Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit ist so groß, dass es keine Schuld, keine Sünde in meinem Leben gibt, die nicht vergeben werden könnte. Gottes Barmherzigkeit, seine Gnade, sie wird hier weiter beschrieben in den Versen 10 bis 12. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Eigentlich müssten wir sterben. Eigentlich haben wir den Tod verdient, aber so behandelt uns Gott nicht. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Eigentlich müsste an uns vergolten werden. Eigentlich müssten wir Vergeltung empfangen. Eigentlich müssten wir Wiedergutmachung leisten. Eigentlich müssten wir bezahlen für die Schuld in unserem Leben. Aber so handelt Gott nicht mit uns. Wie er an uns handelt, wie seine Vergebung ist, das wird hier sehr bildhaft beschrieben. So hoch der Himmel ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Habt ihr mal hochgeschaut zum Himmel? Ich kann da kein Ende feststellen. Unendlich weit ist dieser Himmel, das Universum. Wir sehen keine Grenzen. Und genauso hoch, genauso groß, genauso grenzenlos ist Gottes Gnade, ist seine Vergebung. Viel größer, als ich es jemals mir vorstellen kann. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wir können sagen, so weit Osten und Westen voneinander entfernt sind, so wenig wie Morgen und Abend sich einander begegnen werden, so weit nimmt Gott unsere Sünde weg. Weil dieser Gott der Vergebung uns so sehr liebt, deshalb trennt er. Er trennt uns, die Sünder, von der Sünde. Er nimmt die Sünde weg. Gott, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Die Sünde wird von Gott weggeschafft, wird von uns getrennt, so weit, dass sie verschwunden ist. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass sie irgendwann mal wieder auf den Tisch kommt, dass Gott sie aus irgendeiner Schublade wieder herauszieht. Ja, nicht mal der Teufel kann sie noch als gültiges Argument gegen uns vorbringen. Danke, Susanne, für deine Geschichte in der Einleitung. Ich konnte mir das Wort auf Inuit leider nicht merken, aber die Übersetzung war genau treffend. Nicht mehr in der Lage, darüber nachzudenken. wo Gott uns vergibt, ist er nicht mehr in der Lage, über diese Sünde nachzudenken, weil er hat sie so weit fortgeschafft, getrennt von uns. Gott, er vergibt. Wir haben einen Gott der Vergebung. Können wir diesem Gott jemals genug dafür danken, ihn loben dafür, dass er uns vergibt, dass Jesus bezahlt hat mit seinem Blut für unsere Schuld, dass wir diese vollkommene Vergebung von Gott empfangen, ja so, dass Gott nicht mal mehr an unsere Sünde denken kann? Ich möchte euch in ein Problem mit hineinnehmen, was ich in der Vorbereitung hatte. Ich habe seither Vergebung definiert als Verzicht auf Vergeltung. Vergebung als Verzicht auf mein Recht, Rache zu üben. Heißt, Vergebung ist, ich rechne eine Schuld nicht mehr an. Wenn ich diese, meine Definition, jetzt auf Gott übertrage und es heißt, Gott vergibt, das heißt, Gott rechnet meine Schuld nicht mehr an, dann habe ich ein Problem, dann verstehe ich nicht mehr, warum Jesus sterben musste. Wenn Gott meine Schuld nicht mehr anrechnet, warum musste Jesus dann überhaupt sterben, wenn Gott einfach trennen kann zwischen mir und meiner Schuld? Vers 6 in diesem Psalm hat mich ein Stück weit weitergebracht. Und ich glaube, dass wir in dieser Predigt über Gott der Vergebung das nicht vergessen dürfen, dass Gott eben auch gerecht ist. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das biblische Prinzip ist nun mal, dass es keine Vergebung ohne Vergeltung gibt. Das ist Gottes Prinzip von Anfang an. Keine Vergebung ohne Wiedergutmachung. Die Folge der Sünde ist der Tod. So hat es Gott von Anfang an festgeschrieben. Und Gott kann deshalb nicht einfach so vergeben, weil er dann nicht mehr gerecht wäre, nicht mehr zu seinem Wort stehen würde. Wenn Gott uns also vergibt, dann rechnet er uns unsere Schuld nicht mehr an. Trotzdem braucht es aber eine Wiedergutmachung, Vergeltung für diese Schuld, die begangen wurde. Und deshalb musste Jesus sterben. Gott kann nicht einfach so vergeben, ohne diese Schuld nicht mehr anzurechnen. Gott kann vergeben, ohne die Schuld anzurechnen, weil Jesus für uns gestorben ist. Gott, er handelt nicht mit uns nach unserer Sünde, weil er bereits an Jesus gehandelt hat nach unserer Sünde. Gott, er vergilt mir meine Missetat nicht, weil er schon an Jesus vergolten hat meine Missetat. Jesus hat meine Schuld getragen. Er hat mich freigekauft. Er hat mich erlöst. Er hat die Vergeltung abbekommen. Er hat den Preis bezahlt, was eigentlich meins gewesen wäre. Gott sagt also nicht einfach so Schwamm drüber. Gott vergibt nicht einfach so, dann wäre er nicht mehr gerecht. Dann würde er nicht zu seinem Wort stehen, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Wenn Gott uns vergibt, dann verzichtet er auf Vergeltung mir gegenüber und überträgt sie auf Jesus. Weil Jesus bezahlt hat, deshalb kann Gott vergeben. Wir müssen Vergebung Gottes also definieren als der Verzicht Gottes auf Vergeltung mir gegenüber oder einer bestimmten Person gegenüber und Übertragung dieser Vergeltung auf Jesus. Das hilft mir, auch wenn ich darüber nachdenke, dass wir untereinander uns vergeben sollen. Die Bibel fordert uns auf, weil Gott uns vergibt, sollen wir einander vergeben. Wenn ich also einem Menschen vergebe, der an mir schuldig geworden ist, dann rechne ich ihm diese Schuld nicht mehr zu. Dann verlange ich keine Vergeltung mehr von dieser Person. Dann steht zwischen mir und dieser Person nichts mehr. Aber trotzdem braucht es noch eine Vergeltung, eine Wiedergutmachung für diese Schuld, für diese Sünde. Und genau dafür wird Gott sorgen. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Das heißt, wenn ich vergebe, wenn ich auf mein Recht auf Rache verzichte, dann ist es damit nicht einfach erledigt, sondern dann ist immer noch Gott da, der sich darum kümmert, der sich um Wiedergutmachung kümmert. Entweder diese Person, die an mir schuldig geworden ist, nimmt die Vergebung Gottes an, dann trägt auch Jesus diese Schuld, Oder Gott wird irgendwann die Verhältnisse hier einmal wieder zurechtrücken und die Person in Verantwortung ziehen. Aber das ist dann eben Gottes Sache und nicht mehr meine Sache. Vergebung ist also der Verzicht auf Rache, Verzicht auf Vergeltung und Übertragung auf Jesus, der diese Schuld getragen hat. Gott ist gnädig, er ist barmherzig. Gott kann gnädig und barmherzig sein. Gott vergibt uns, weil Jesus unsere Schuld getragen hat. Nur so bleibt Gott auch gerecht. Ein letztes: Gott ist gütig. Gott, er handelt nicht mit uns, so wie wir es eigentlich verdient hätten, sondern er ist gütig. Er beschenkt uns reich. Er heilt alle deine Gebrechen, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Heilt alle deine Gebrechen, gemeint sind alle Krankheiten, da wo Gott die Ursache von Krankheiten wegnimmt, und das ist die Sünde, da wird er irgendwann auch die Folgen, also alle Gebrechen, alle Krankheiten, alles Schmerzen und alles Leid auch wegnehmen. Das tut er hier auf dieser Erde nicht immer sofort, aber die Verheißung ist gewiss, dass er es tun wird. Manche Krankheit, die tragen wir bis zu unserem Lebensende, aber spätestens dann gilt es, siehe, ich mache alles neu. Dann wird Gott auch alle Gebrechen heilen, alle Schmerzen nehmen. Alles Altern, alle Krankheit, aller Schmerz, alles Leid wird dann ein Ende haben. Gott erkrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Statt der Strafe bekommen wir die Krone Gottes, sein Kind zu sein. Nicht, weil wir es verdient haben, es ist reine Gnade. Der deinen Mund wieder fröhlich macht, hier hat Luther eigentlich falsch übersetzt, wörtlich heißt es, der deinen Mund mit Gutem sättigt. Gemeint ist das Versorgen Gottes, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und ja, die Konsequenz, die Luther wahrscheinlich im Blick hatte, ist die richtige. Wenn Gott uns so einen Mund sättigt, dann haben wir Grund, fröhlich zu sein und Gott zu loben, auch mit unserem Mund. Und du wieder jung wirst wie ein Adler, hier wird die Auferstehung angesprochen, die Gott uns schenkt, der alles neu macht. Gott, er ist gütig. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er meint es gut mit uns. Und deshalb gibt es keinen Grund, diesem Gott nicht zu vertrauen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott ist gütig, wie ein guter Vater, der nur das Beste für seine Kinder will. So ist Gott, so handelt Gott mit uns. Als David diesen Psalm schreibt, da ist er am Ende von seinem Leben und er schaut zurück auf sein Leben und er kommt zu dieser Zusammenfassung, der alle Gebrechen heilt, der dich erlöst, der dich krönt, der dich wieder fröhlich macht. Das sagt ein David, wenn er auf sein Leben zurückblickt, der manche schwierige Zeit auch durchgemacht hat, der mit ansehen musste, wie sein eigenes Kind stirbt. Und trotzdem, auch wenn er in diesen Zeiten geklagt hat, so kommt er im Rückblick zu diesem Ergebnis: Ich kann meinem Gott vertrauen. Ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Das allergrößte Geschenk, was dieser Gott uns macht, das ist seine Vergebung. Und wozu bringt es David? Was löst es in ihm aus? Lobe meine Seele. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieser Psalm, er enthält keine einzige Bitte. Es ist einfach nur Lob, es ist einfach nur Dank. Lobe meine Seele, das ist die Selbstaufforderung, die David sich selber gibt, weil er weiß, ich habe allen Grund, meinen Gott zu loben. Deshalb fordert er sich zweimal selber dazu auf, diesen Gott zu loben, wegen diesem großartigen Geschenk der Vergebung. David bringt zum Ausdruck, es ist mein voller Ernst und ich will mich immer wieder dazu ermutigen, diesen Gott zu loben. Auch wenn andere es sein lassen, auch wenn alle andere es vergessen, ich lobe meinen Gott. Auch wenn andere mehr nörgeln als loben, ich lobe meinen Gott. Auch wenn andere sich selber loben oder andere Götzen anbeten, ich lobe meinen Gott. Nicht nur mit meinen Lippen, mit meiner ganzen Seele lobe ich diesen Gott. Und vergiss nicht, das ist so menschlich. Wir vergessen so schnell. Wir sehen so schnell nur das Negative und all das Positive, als das Gute, all die Geschenke Gottes geraten in Vergessenheit. Und ja, es wird uns wahrscheinlich immer so gehen, dass wir uns nicht an alle Wohltaten, an all die Güte Gottes erinnern können. Aber wir können doch zumindest zusehen, dass wir nicht alle Wohltaten Gottes vergessen. Wir werden uns nicht an alle erinnern, aber wir können zusehen, dass wir nicht alle vergessen. Wie wäre es, wenn wir neu anfangen, ein Tagebuch zu führen? Ein Güte-Gottes-Tagebuch, um festzuhalten am Abend, Mensch, was hat mir Gott an diesem Tag Gutes geschenkt? Um es eben nicht zu vergessen, um es festzuhalten, was Gott uns Gutes getan hat. Ich habe am Anfang von diesem Jahr schon dazu eingeladen, dass wir gerne auch mehr Zeugnisse im Gottesdienst einbauen wollen, um von dieser Güte Gottes, die wir erlebt haben, auch zu erzählen, um es weiterzusagen. Und ich möchte nochmal dazu ermutigen, zur Erbauung von uns allen, um uns alle fröhlich zu machen wegen der Güte Gottes, lasst uns erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Wenn ihr was habt, kommt gern auf mich zu. Wir überlegen, wie wir das gut im Gottesdienst einbauen können. Und es kann hoffentlich zum Segen für viele werden. Wir haben einen Gott der Vergebung. Dieser Gott, er ist geduldig, er ist barmherzig und gnädig, er ist gütig. Und deshalb lobe den Herrn, meine Seele. Amen.